der Bundesrat muss vollständig, transparent, verhältnismäßig und sachlich über eine Abstimmung informieren. Also möglichst entspannt. Im Fall der 10-Millionen-Initiative scheint aber nicht mehr so viel entspannt. Also eigentlich eher das Gegenteil. Der Beat Jans zieht als Wanderprediger durch die Schweiz und warnt vor allem.
Das ist mein Anliegen, darum tingle ich durch das Land, dass jemand kommt, wenn sie Leuten im Spital, dass ihre Mutter gepflegt werden kann, wenn sie Spitex braucht, dass unsere Lebensqualität nicht leidet.
Er macht sich dort mit nicht nur einen Freund. Der Bundespräsident Guy Parmelin soll ihn in einer Bundesratssitzung der Wege zusammengestaucht haben. Der Jan sagt, stimmt nicht. Und tut weiter. Lange war er dabei allein. Elisabeth Baum-Schneider haben wir manchmal auch noch gehört. Vor allem im Zusammenhang mit der AfD. Aber sonst Stille. Bis die erste Umfrage kam, ist, bis irgendwann auch der Hinterletzte gespürt hat, dass da etwas am Passieren ist. Bis sogar der Bundesrat gespürt hat. Jetzt tut sich auch Martin Pfister engagieren. Und der Ignazio Cassis gehört man plötzlich auch. Wie fest der Bundesrat Angst vor einer Annahme hat, zeigt sich in diesem Engagement. Wird das Engagement nützen? Kann die Regierung die Meinungen der Leute tatsächlich ändern? Und darf das der Bundesrat überhaupt? Ist es vollständig transparent, verhältnismäßig und sachgemäß? Das fragen wir heute im Politbüro, im Politik-Podcast von der Media. Mit dabei, um die Frage zu beantworten, sind fast alle. Sie haben nicht mal genug ein Mikrofon hier im Studio. Zuerst der Fabian Enz und der Mario Stäubli. Die teilen sich eins. Jacqueline Büchi und Raffaella Birrer. Ich heiße Philipp Loser. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Salut miteinander.
Hallo miteinander.
Wir machen zum Anfang eine Blitzrunde. Stand heute, Donnerstag, 28. Mai, wird die 10-Millionen-Initiative angenommen.
Ja, ich denke, dass sie angenommen wird. Willst du noch eine Begründung oder nur Blitz?
Nein, Blitz ist gut.
Ich tippe auch auf ein knappes Ja.
Ich tippe auf ein knappes Nein.
Ich tippe gar nicht, aber es ist schon sehr auffällig, dass die Leute, die auf ein Ja tippen, jetzt nicht nur in dieser Runde, sondern ich glaube allgemein im Moment in der Mehrheit sind.
Du hast doch schon letztes Mal getippt, Fabian. Schon vergessen?
Habe ich in dem Fall auch nicht gesagt.
Ich habe ein knappes Nein im Kopf. Hast du gedacht, ich kann da dagegen heben und so?
Thema 50-50, ja. Was denkt denn der Moderator?
Nein, gibt es. Wir nehmen die Stimmung momentan wahr. Und zwar bei den Leuten, die sich erinnern können, was sie letztes Mal getippt haben.
Also vielleicht noch zur Begründung, warum ich vorher denen gesagt habe, ich gehe davon aus, dass sie angenommen wird. Die Masseneinwanderungsinitiative ist 2014 mit 50,3% sehr knapp angenommen worden. Und seitdem nehme ich sehr stark wahr, dass sich die Stimmung im Land verändert hat. Seit 2014 ist unsere Bevölkerung noch einmal um rund 860'000 Personen gewachsen. Das ist ein Zuwachs von 11%. Also da ist einiges passiert. Und mir fällt auch auf, 2014 hat die SVP den Begriff «dichter Stress salonfähig» gemacht, aber es ist vor allem von der SVP ausgekommen. Das Thema Zuwanderung und wie könnte man sie allenfalls drosseln. Wachstum ist nicht nur etwas Positives. Das war wie so ein SVP-Schmuddelthema, wo sich irgendwie niemand hat wollen, da in die Nähe von dem begeben, außer noch ein paar Eco-Popper, die es ja damals noch gegeben hat. Und heute ist das anders. Heute merkt man, dass ein grosser Teil der Bevölkerung Wachstumsschmerzen verspürt, also über alle politischen Lager hinweg. Auch in den grossen Städten zum Beispiel, wo ja linksgrün geprägt sind, dort macht man sich Sorgen wegen der Wohnungsnot. Auch auf dem Stellenmarkt hat man grosse Konkurrenz jetzt durch Expats aus dem europäischen Ausland. Also kurz gesagt, heute ist die Stimmung eine andere als 2014, wo es schon ein knappes Jahr gegeben hat.
Ich könnte vielleicht noch etwas Anekdotisches beisteuern. Ich war am Wochenende an einer Hochzeit und der Tisch, wo ich gerade gelandet bin, hatte vor allem deutsche Gäste. Und was war das Thema an diesem Abend? Eine halbe Stunde lang. Warum macht ihr diesen Deckel?
Gut, die können ja nicht abstimmen, oder?
Ja, aber ich meine, es zeigt einfach, wie breit dass das Thema unterwegs ist. Es ist ja sonst mal irgendwie beim Apero hat jemand etwas gesagt, und, Journalist, 10 Millionen Schweiz und so. Es ist einfach... Es durchdringt die Gesellschaft wie selten eine politische Debatte, habe ich das Gefühl. Und es strahlt sogar über die Schweiz aus.
Ja, zum Thema Stimmung muss man vielleicht noch etwas ergänzen. Also an dem Donnerstag jetzt da, wo wir die Sendung aufnehmen, da hat es am Morgen in Winterthur ein Attentat gegeben. So, nach dem, was man heute weiss über das Motiv vom Täter, ist es ein islamistisch motiviertes Attentat gewesen, mit drei Verletzten, ausgeführt von einem Mann mit türkischstämmigen Wurzeln. Und ich sage es jetzt ein bisschen böse, aber für die Befürworter von dieser 10-Millionen-Initiative kommt das Attentat effektiv gerade zum richtigen Zeitpunkt, weil es sind dann etwa die gerade so bei sehr knappen Vorlagen genau solche Ereignisse, die dazu führen können, dass die Stimmung in die eine oder die andere Richtung kippt und vielleicht dann noch so ein paar Unentschlossene dazu bringt, sich eben für oder gegen ein Anliegen zu entscheiden. Und das Ereignis da, wo jetzt auch medial grosse Wellen wirft, das hilft in der Tendenz sicher den Befürwortern.
Hat wirklich das Gefühl, jemand, der bis jetzt Wellen Nein stimmt oder der unentschlossen war, tut nach dem, was jetzt in Winterthur passiert ist, Ja sagen?
Wenn er unentschlossen war bis jetzt Ja, dann halte ich das für möglich und durchaus auch plausibel.
Am Schluss ist es ja auch immer eine Frage von der Mobilisierung bei so Geschichten. Es ist bei der Migration, bei Zuwanderungsfragen haben sehr viele Leute eine recht gefestigte Meinung, wie sie dazu stehen. Aber es gehen ja nicht immer alle an Turnen. Und auch da kann so ein Ereignis am Schluss dann schon einen Einfluss darauf haben. Gab man dann erst recht oder ist man vielleicht im Neilager, aber jetzt nicht so mit Feuer und Flamme dabei und bleibt am Sonntag einfach ein bisschen länger liegen oder verschlampt den Brief irgendwo. Also ja, ich glaube auch, das kann einen Einfluss haben, obwohl der Mann nach allem, was man bis jetzt weiss, der hat eine Schweizer Staatsbürgerschaft. Ich weiss nicht, wann der eingebürgert worden ist. Vielleicht kann man das inzwischen schon einmal lesen und ich habe es noch nicht gelesen. Aber ja, ich glaube, so die Feinheiten, die gehen ja dann am Schluss unter in dieser Debatte. Aber es beeinflusst natürlich die Stimmung im Land.
Und man muss dazu auch sagen, die SVP Zürich hat auch bereits eine Medienmitteilung verschickt mit dem Titel «Messerangriff in Winterthur. Das Scheitern der Massenzuwanderung». Also sie stellt den Konnex schon her. Sie sieht natürlich das Potenzial, das die Kampagne technisch hat.
Ja, aber Fabian, ich glaube, du erwähnst jetzt eine Medienmitteilung von der SVP und ich glaube, das ist gerade der richtige Punkt, um noch ein bisschen das differenzieren. Also mit dem sprichst du primär die SVP-Anhängerschaft an. Ich glaube, in breiten politischen Lager verfährt so etwas nicht. Da stehen bei einem allfälligen Ja zur Initiative andere Faktoren. Ich habe vorher die Expats erwähnt, ich habe die stark zuwanderige Arbeitsmärkte erwähnt. Das steht primär im Fokus und so das Islamismus-Thema. Ich glaube, mit dem holst du vor allem SVPler ab. Klar, dort spielt das eine Rolle, die Jacqueline gesagt hat, eben wie fest kann die SVP mobilisieren. Aber ich glaube, das hängt jetzt nicht mehr von dem Zwischenfall ab, sondern die Mobilisierung, wie mir der Marcel Dettling sehr aufgeregt erzählt hat, die findet schon lang und sehr in einem ausgeprägten Ausmaß statt.
Am Schluss ist es ja immer die Summe von verschiedenen Motiven auf beiden Seiten. Und ich glaube, halt, über das haben wir letztes Mal oder in einem der letzten Podcasts schon geredet, aber dass auf Seite der Befürworter sehr viele Motive zusammenkommen, die auf den Bauch zielen. Das ist zu eng gefühlt im Zug oder sonst nehmen. Eben, es ist zu gefährlich gefühlt oder eben jetzt in so einem Fall hat man wie einen handfesten Beweis, wenn man so will. Das Kriminalitätsargument, das ist ja in der Umfrage schon bis jetzt recht gut mit dabei gewesen auf Seite der Befürworter, also dass relativ viele Leute auch wegen dem haben wollen Ja stimmen, was mich immer ein bisschen überrascht hat. Ich habe das Gefühl, in der öffentlichen Debatte ist so quasi das dichte Stressargument viel präsenter. Aber jetzt hat man halt wie quasi ein Ereignis, das diese Säule dann nochmal stärkt. Und auf der Gegenseite hat man ganz viel so relativ abstrakte Argumente, die auf den Kopf zielen. Auch über das haben wir schon geredet. Und das ist mir letztes Wochenende in den Sinn gekommen, wo ich im Aargau jemanden besuchen bin. Und dann habe ich dort am Strassenrand ein Plakat gesehen, wo ich gedacht habe, da muss man jetzt also schon dreimal überlegen, bis man rauskommt. Das war ein Plakat, das gesagt hat, wenn man Ja stimmt, dann nimmt die Kriminalität zu, weil dann Schengen-Dublin gefährdet ist und so. Und also wirklich so, dass man jetzt schon einen Moment hat müssen überlegen, zum Botschaft verstehen. Und das ist für mich wie ein Beweis mehr gewesen, dass halt wirklich die Pro-Kampagne auf den Bauch zielt und die Gegen-Kampagne auf den Kopf und dass es manchmal nicht aufgeht.
Lassen wir Winterthur mal Winterthur sein und wenden uns im Bundesrat zu, vor allem ein Bundesrat. Und ich tue jetzt auch Toni spielen schnell und das soll so ein bisschen das Gefühl geben, wo es heute hingeht.
Ich bin natürlich schon als Bub ins Stadion gegangen. Ich würde sagen, in den 80er Jahren. Also sogar in den 70er.
Ja, in den 70er Jahren.
Ich bin als Primarschüler. Ich habe den Papi an der Hand genommen. Dann sind wir ins alte Jockeli gegangen. Da ist man noch gestanden auf dem Erdhügel dort. Und dort hat es mich gepackt als Fan.
Ein Bundesrat, der über Fußball redet, sehr ausgiebig. Der Beat Jans war tatsächlich im Fußball-Podcast Sikora Giesli. Es ist eine Premiere, dass ein Regierungsmitglied bei einem Fußball-Podcast mitgemacht hat. Im gleichen Podcast hat natürlich auch über 10 Millionen Schweiz geschwätzt.
Also wir haben zum Beispiel jetzt die 10 Millionen Schweiz-Initiative, wo die Personenfreizügigkeit angreift und das hat auch Folge für den Fußball. Das muss man sehen, oder? Heute gelten die europäischen Spieler und Spielerinnen nicht als Ausländer, werden also beim Ausländerkontingent dafür nur 5 Ausländer maximal vom Spielfeld sind. Die europäischen Talente, die werden dort nicht angerechnet. Ja. Oder? Und jetzt gerade das Fußballmodell, das wir vorher gesagt haben, mit jungen Talenten holen und dann weiterverkaufen, das steht natürlich zur Disposition. Wenn die Initiative angenommen wird, dann stellt sich der Schweizer Fußball quasi ins Offside, weil er dann wirklich relativ grosse Nachteile hat.
Ist ein bisschen symbolisch, dass der Beat Jans wirklich alles macht, was er ihm irgendwie anbietet, um Werbung zu machen gegen die Initiative. Wie nehmen wir ihn wahr während dem Abstimmungskampf?
Also ich muss vorausschicken, ich habe den Podcast nicht gelost.
Und das ist kein Fußball-Podcast.
Stell dir vor. Aber also das, was du vorher gesagt hast, Philipp, das würde ich stark unterstützen. Ich nehme ihn auch war in dem Abstimmungskampf, dass er mit Hut und Haar dabei ist, also dass er sich wirklich so fest reingibt, dass es fast schon irritierend ist. Mir fällt auch seine Tonalität auf. Er hat eine sehr alarmistische, um nicht gerade zu sagen, schrille Tonalität. Also die Aussagen, die er macht im Kern. Und man hat bei ihm schon so den Eindruck, irgendwie geht es bei ihm jetzt um alles. Also um die Zukunft von unserem Land. Das sagt er auch immer sehr deutlich. Vielleicht auch um seine eigene Zukunft als Bundesrat. Man weiß es nicht. Er geht sich sehr emotional in diesen Kampf rein. Macht pointierte Aussagen und es stellt sich für mich schon die Frage, ob das in jedem Fall rechtens ist, was er macht. Also, ob das in Ordnung ist und den Pflogenheiten entspricht, wie ein Bundesrat eigentlich im Abstimmungskampf kommunizieren sollte. Du hast es vorher gesagt, die Initiative kann ihre Gesundheit gefährden. Das hat er auch bei uns auf dem Podium wieder gesagt, letzte Woche. Das Unispital Basel müsste sofort geschlossen werden. Ein Bevölkerungsdeckel ist absurd. Ganz viele andere Begriffe dafür, wie extrem die Initiative Sigi. Ja, er ist sehr intensiv dran, fast jeden Abend auf einer anderen Bühne, überall im Land. Er hat zum Beispiel auch in Zürich wollen, in Spitäler auftreten. Das hat die Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli nicht so gut gefunden.
Mutmaßlich.
Von der SVP,
genau. Das hat sie nicht so cool gefunden. Ja, also ich nehme ihn als überaus engagiert wahr.
Um vielleicht noch einen Nachtrag zu machen, die Geschichte mit der Nathalie Rickli, dort habe ich vor ein paar Wochen ein kleines Artikel dazu geschrieben. Dort war es so, dass die Zürcher Handelskammer hat wollen an zwei Spitälern ein Podiumsgespräch machen, wo auch der Beat Jans eine Rede halten sollte. Ein Spital hat quasi schon zugesagt zu diesem Event und hat ihn wieder zurückgezogen. Und dann war die grosse Frage, warum. Ein anderes hat auch dann irgendwie nicht wollen. Und dort haben mir mehrere Quellen gesagt, dass die Zürcher Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli interveniert hätte und dass sie offenbar nicht gewählt hätte, dass der Beat Jans eben in einer Zürcher Gesundheitseinrichtung diese Argumente bringt, die Initiative kann ihre Gesundheit gefährden. Ob es ganz so genau war, können wir nicht mit letzter Sicherheit sagen. Sie hat auf Anfrage dann ausrichten lassen, oder Spitäler geben sie ja Patienten und Mitarbeitende mit unterschiedlichen Haltungen. Und sie fänden es darum nur richtig, dass sich die beiden Spitäler nicht für die Kampagne einspannen lassen. Also das Dementi tönt natürlich anders. Also, und was ich noch sagen kann, ich habe dort im Hintergrund mit vielen Leuten geredet und dort hat man schon gemerkt, dass auf der Seite der Befürworter dieser Initiative, dass man dort recht empfindlich darauf reagiert, dass der Beat Jansen eben auch gezielt in Gesundheitseinrichtungen geht, um dort die Argumente vorzubringen. Also das ist jetzt eben schon ein paar Wochen her und schon dort hat man das Gefühl gehabt, der will jetzt da Propaganda machen quasi. Also da sind die Leute irgendwie dann gerade aufgegumpelt, wenn man über das geredet hat.
Wir nehmen dir den Wohl, Mario und Fabian.
Also mir fällt vor allem ein bisschen auf, dass er einsam zu sein scheint im Vergleich zu den anderen Bundesräten. Das ist so ein Kontrast von einem Bundesrat, der sozusagen Alarmstufe Rot ausruft. Und bei allen anderen hat man das Gefühl, es ist so ein bisschen eher Schulterzucken angesagt. Und es ist wie ein Ausfluss von der Art und Weise, wie unsere Regierung organisiert ist. In diesen 7 Departementen wird das Geschäft zugeteilt an einem Departement und dann ist die Person im Lead. Aber es gibt so viele Sachen, die eigentlich völlig anders liegen. Das Thema von dieser Initiative liegt quer über die meisten Departemente, vielleicht sogar über allen. Und es beschlägt andere ganz so stark wie jetzt das EJPD. Also wenn man zum Beispiel überlegt, wie stark das Wirtschaftsdepartement oder die Wirtschaft betroffen ist von der Frage, wie zukünftig der Schweizer Arbeitsmarkt funktioniert, dann müsste man eigentlich überlegen, ja, also der Wirtschaftsminister muss eigentlich da auch eine starke Meinung dazu haben, ob er das gut oder schlecht findet. Und dass man dann einfach so sagt, ja, die Tradition ist so, dass einer sein Geschäft vertritt und die anderen stehen zurück und so, da habe ich wie das Gefühl, die Realität passt wie nicht so recht auf die Tradition, wie man Vorlagen vertritt.
Warum nimmt er so fest zu sich selber? Eben, du sagst schon, Mario, das ist normal, Bundesräte oder Bundesrätinnen da im Geschäft vertreten. Jetzt in dem Fall haben wir wirklich das Gefühl, er macht es zu so etwas Persönlichem. Er nimmt es wahnsinnig zu sich selber und tut es mit seiner Person verknüpfen. Warum macht er das?
Das habe ich ihn im Fall auf der Bühne von dem Podium, das ich vorher angesprochen habe, auch gefragt. Und er sagt, bei dieser Abstimmung geht es halt einfach um sehr viel für unser Land. Also es ist eine Weichenstellung. Im schriftlichen Interview hat er noch gesagt, der Brexit-Moment von der Schweiz. Und er sagt einfach, für die Bevölkerung haben die, ich zitiere, Extreminitiativen, das ist wieder die Rhetorik, haben sehr schwerwiegende Folgen, sehr weitreichende Folgen. Auf dem Podium hat er zum Beispiel explizit auch noch die Frauen angesprochen. Viele Frauen hätten nachher wieder viel mehr Aufwand in der Betreuungsarbeit, in der Pflegearbeit, weil das sind ja vor allem sie als Stütze der Gesellschaft, die das übernehmen. Wenn wir das Personal nicht mehr hätten, würde da beträchtlicher Mehraufwand auf sie zukommen. Und er sagt einfach, jemand muss sich dem entgegenstellen, dass mit allerhand falschen Zahlen hantiert werden von Seiten der Befürworter. Er möchte die Sachen klarstellen. Er möchte, dass die Bevölkerung sieht, was auf dem Spiel steht.
Ja, das ist doch einfach vorgeschoben.
Ich zitiere, also
was er sagt. Das ist mir schon klar. Aber warum glaubst du, macht das? Weißt du, es ist ja, das kann man alles auch machen, ohne dass man das Gefühl hat, es geht um seine eigene Person. Warum haben wir denn das Gefühl bei ihm, es ist so viel Jans da drin, in diesem ganzen Abstimmungskampf?
Das ist ein bisschen eine banale Feststellung, aber er ist ein Sozialdemokrat. Die Initiative kollidiert natürlich mit sehr vielen Werten, die er hat und vertritt. Und natürlich ist es eine Kollegialregierung. Natürlich muss er die Position vom Gesamtbundesrat vertreten, aber die eigene parteipolitische Haltung spielt in so einem Moment natürlich ein bisschen eine Rolle. Vielleicht reden wir nachher noch über den Guy Parmelin, wo eben sein Departement auch betroffen ist und wo sich auch schon geäussert hat zu dieser Initiative, aber wo das dann doch mit ein bisschen weniger Feuer macht. Das ist vielleicht das eine, die eigene parteipolitische Betroffenheit. Und das andere ist vielleicht auch, wie er im Bundesrat gestartet ist. Seine Beliebtheitswerte sind am Anfang gut gewesen und dann recht in den Keller runter.
Solange man nichts macht, ist alles
gut. So ist das auch mit, genau. Nein, er hat ein undankbares Departement natürlich. Mit dem Asyldossier, den kann man fast nur verlieren. Das ist schon anderen so gegangen. Und dann ist man dort in dieser Position und hat dann wie die grosse Gelegenheit, um etwas zu reissen, wenn es dann gelingt. Und dann packt man die wahrscheinlich am Schopf.
Es gibt vielleicht noch ein sehr spezifisches Element von Beat Jans, seiner Rhetorik. Ich habe auch, also wenn es jetzt nicht um die Initiative geht, habe ich bei ihm immer ein bisschen den Eindruck, da redet er so ein bisschen Pfarrer oder es hat so ein bisschen, es hat immer so ein ganz leichtes Pathos in seinen Worten.
Habe ich bei dir auch mal was Gefühl, Fabian?
Ja, aber Entschuldigung, Philipp, jetzt kommt etwas, wo stark sein muss. Es hat auch ein bisschen mit seinem Basler Dialekt zu tun.
Ja, der Basler Dialekt, Fabian.
Also der Beat Jans hat definitiv einen Basler Dialekt und ich glaube, durch das wirken seine Auftritte auch noch so ein bisschen pastoral, oder? Und es hat immer, man hat immer wie, also wenn er redet, habe ich sehr oft der Eindruck, da verkündet einen auch ein bisschen das Evangelium. Das ist vielleicht eben einfach ein Element auch von seiner Rhetorik, die jetzt gar nicht unbedingt so viel mit seiner Person zu tun hat.
Er redet ja auch sehr viel in Bilder, muss man sagen. Einer von seinen Lieblingsvergleichen ist zum Beispiel, dass die Schweiz bei einer Annahme von dieser Initiative wie ein volles Parkhaus wäre. Also es käme nur noch jemand rein, wenn jemand anders rausgeht. Und dass das für die Volkswirtschaft dann ein grosses Problem wäre, das hat er bei verschiedenen Gelegenheiten schon ausgeführt. Und vielleicht zu dieser Rhetorik, ich erinnere mich an den Abend vom Tag von seiner Wahl. Dort sind wir auch wahrscheinlich fast in Vollversammlung da im Studio gestanden und haben jetzt über den neuen Bundesrat geredet. Und ich meinte mich zu erinnern, dass dort das Thema war, dass er aus einer Arbeiterfamilie kommt. Ich glaube, seine Mutter ist Verkäuferin und der Vater Handwerker gewesen. Und dass er auch dort im Wahlkampf um den Bundesrat und nachher immer gesagt hat, es sei ihm wichtig, zum Politik so erklären, dass eben auch jemand rauskommt, der kein Hochschulstudium hat. Und das macht er jetzt offensichtlich. Und
den Anspruch löst er ein. Das ist wie so ein bisschen mit dem Gassis-Bauchlötzli-Prinzip.
Ich wollte jetzt gerade sagen, wie erfolgreich das ist. Über das kann man dann am Schluss streiten.
Ich möchte noch kurz zwei Punkte widersprechen, weil ich glaube...
Also du hast den mit dem Basel-Tieler.
Das leider nicht. aber Jacqueline, du hast vorher gesagt, du denkst, es ist auch parteipolitisch motiviert. Du hast gesagt, er ist nicht gut gestartet als Bundesrat. Oder vielleicht nicht widersprechen, sondern falls es so wäre, dann wäre das einfach politstrategisch derart ungeschickt. Weil gerade mit seiner Herkunft, also als Sozialdemokrat aus einer Stadt, er kommt ja irgendwie noch aus dem belastetsten Quartier von der Stadt Basel.
Dort legt man immer einen Helm an, wenn man mit dem Tram nicht durchfährt. Und den Westen.
Das nächste Mal gibt es eine Reportage mit dem Philipp Loser aus dem Quartier.
Aus dem belasteten Quartier.
Aus dem belasteten Quartier. Er ist auch ein erklärter Europafreund. Und das macht ihn ja zur idealen Zielscheibe für die SVP. Also wenn er eigentlich möchte Erfolg haben, müsste er das nicht so überbetonen und müsste er eben gerade die parteipolitische Schablone, unbedingt ablegen. Also entweder eben ist es nicht so geschickt oder aus meiner Sicht glaube ich, das spielt nicht eine vorrangige Rolle. Und dann, dass er nicht gut gestartet ist als Bundesrat, ja, aber dann ist der Turnaround sicher nicht so ein schwieriger Abstimmungskampf, wo man ja fast nur kann verlieren kann, weil man sich wirklich zum Maximalfeind der Anhänger der SVP aufstilisiert.
Es ist auch nicht so, eben Jacqueline hat es glaube ich schon erwähnt, oder es ist nicht so untypisch, dass sich Bundesrätinnen und Bundesräte bei Vorlagen, die ihnen sehr wichtig sind oder im Gegenteil, die ihnen sehr zuwider sind, dass sich dort stärker ins Zeug legen. Ich kann mich an ein Interview erinnern, das ich mit dem Bundesrat Alain Berset geführt habe, 2017 zur Reformvorlage Altersvorsorge 2020. Er hat in dem Interview ein Zitat von sich gegeben, das dann lang um die Ohren geflogen ist. Nämlich er hat gesagt, die Jungen, die müssen sich dann nicht wundern, wenn sie bei einem Nein zu dieser Vorlage vielleicht keine AHV-Rente mehr kriegen. Oder das sind ausgesprochen drastische Aussagen. Und es erinnert mich jetzt eben manchmal ein bisschen an Beat Jans, die auch mit sehr drastischen Wort warnt vor dieser 10-Millionen-Initiative. Und man muss im Fall von Berse und der Altersvorsorge 2020 eben ein Projekt, das ihm eigentlich sehr wichtig gewesen wäre, muss man sagen, es hat nicht funktioniert. Oder die Vorlage ist dann durchgefallen in der Volksabstimmung. Also ich habe ein bisschen den Eindruck, der Beat Jans spielt da nicht ganz ein risikoloses Spiel.
Er hat nicht das Gefühl, dass es ein bisschen seine letzte Chance ist, noch richtig in den Bundesrat anzukommen, die Abstimmung?
Es ist halt wirklich eine spezielle Rolle als Asylminister, wo man sowieso zur Zielscheibe wird, egal welcher Partei man angehört, weil es sozusagen ein stehendes Ziel ist von der SVP und er als städtischer SP-Bundesrat ist natürlich besonders exponiert da und hat durch das sehr viele schwierige Geschäfte, wo er von Anfang an in der Defensive ist. Und das ist jetzt das Grösste, wahrscheinlich von seiner ersten Zeit im Bundesrat. Und wenn er das verliert, dann ist das dann wird das ein riesen Stein sein, oder? Und darum steht einfach sehr viel auf dem Spiel für ihn, ja. Das ist definitiv so.
Ich würde gerne noch kurz zurück zur Sprache kommen, die vorhin Jacqueline angesprochen hat. Ich habe euch zwei Beispiele noch.
Die Europäische Union ist und bleibt unsere wichtigste politische und wirtschaftliche Partnerin. Wir dürfen die Brücken nach Europa nicht abbrechen. Aber genau das will diese Initiative.
Beispiel 1, Beispiel 2.
So gehen wir in der Schweiz mit Herausforderungen um, indem wir tragfähige, wirksame Lösungen erarbeiten, nicht indem wir unser Land aufs Abstellgleis führen.
Brücken, Abstellgleis, Parkhäuser, Feuerlöscher, was weiß ich. Er will Politik vermitteln, dass alle begreifen. Es gibt aber schon auch noch immer die Grenzen, wo man so ein bisschen paternalistisch wird und die Leute für nicht ganz schlau halten. Durch die Grenze überschreiten oder nicht?
Ich finde nicht, dass das, also die Sprache, irgendwie eine Grenzüberschreitung wäre. Ich finde mehr problematisch, dass er Aussagen macht, die so pointiert sind, dass sie das, was eigentlich die Gegner, den Befürworter vorwerfen, nämlich, dass sie teilweise eben nicht ganz richtig sind, dass sie eben genau zum gleichen Stilmittel greifen. Das finde ich problematisch.
Es kommt niemand mehr, wenn sie klingelt. Oder?
Genau, meine, oder eben das Spital muss man. Er hat mir zwar gesagt, er sei falsch zitiert worden, aber ungefähr etwas in die Richtung wie das Spital muss man zumachen oder eben die Initiative kann eins zu eins ihre Gesundheit gefährden. Also, man kann auch da einfach dann, wie man es auch auf der anderen Seite macht, mit Zahlen kontern. Er legt ja sehr einen starken Fokus auf das Gesundheitswesen. Es hat unterschiedliche Zahlen dazu, die man hinziehen kann und die im Umlauf sind. Aber es sind etwa zwischen 3-6% der jährlichen Zuwanderung, die in den Gesundheitsbereich hineingehen. Also Pflegende und Ärzte. Das heisst, wir reden nicht davon, dass eben am Tag 1 nach der Initiative uns die Arbeitskräfte nicht mehr würden zur Verfügung stehen oder auch gar nicht mehr könnten ins Land hineinkommen.
Ja gut, aber es hat ja auch niemand gesagt, dass die am Tag 1 nicht mehr da sind. Aber ich finde, wenn man jetzt die verschiedenen Wirtschaftssektoren anschaut, dann ist das Gesundheitswesen nicht das, was am meisten Zuwanderer hat. Aber ich finde, es gibt dort schon ein paar Zahlen, die eindrücklich sind. Also etwa ein Drittel der Ärztinnen und Ärzte insgesamt kommt aus dem Ausland. Und wenn man die Neuzulassungen anschaut jedes Jahr, dann sieht man, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass etwa 2/3 der Ärztinnen und Ärzte, die neu anfangen, die haben ein ausländisches Diplom, das anerkannt wird. Der restliche Drittel sind Leute, die da ausgebildet werden. Ich finde das schon noch eindrücklich und verstehe auch, dass er auf das Argument geht. Weil eben, im Spital ist es wahrscheinlich ein bisschen drastischer als in der Gastronomie, wo das Problem zwar zahlenmässig vielleicht noch ein bisschen ausprägter ist, aber wenn man im Spital dann nicht die nötigen Fachkräfte hat, dann haben wir als Land ein Problem. Dort haben wir es vielleicht auch verschlafen als Land, um für den richtigen Nachwuchs zu sorgen. Aber ich finde, dass man auf so Punkte aufmerksam macht und dort halt auch versucht, eben das nicht auf einer ganz abstrakten Ebene zu machen, sondern zu sagen, hey, irgendwie volle Züge sind zwar unangenehm, aber es gibt da doch auch noch eine demografische Entwicklung, wo man mitdenken und eine wirtschaftliche Komponente. Das finde ich nicht verkehrt, sondern das finde ich sogar ist eine Aufgabe von einem Bundesrat. Und ich finde es auch gut, wenn er das auf einer Ebene macht, wo man sich vorstellen kann. ob dann im Einzelfall die Beispiele oder die Sprachbilder verheben, das ist dann vielleicht eine andere Diskussion.
Ja, ich möchte jetzt doch auch noch etwas, nachdem ich der Beate Jans vorher selber kritisiert habe, noch etwas zu seiner Verteidigung sagen. Er hat von mir aus gesehen, einen zentralen Punkt sehr recht, nämlich das ist eine ganz wichtige Initiative und sie wird Zukunft der Schweiz für eine Vielzahl von Ebenen über die nächsten 20 Jahre raus oder vielleicht auch noch länger prägen. Und man muss sich mal vorstellen, was wäre denn eigentlich die Richtung? Wir haben ihn kritisiert, oder? Er überbordet zum Teil mit der Kadenz von der Auftritt, mit der Drastik von seinen Warnungen. Aber was wäre denn eigentlich die richtige Art und Weise, wie er es jetzt sollte machen, kommunikativ? Oder? Also wenn er sich jetzt zurück, schön magistral wird zurückhalten und zwei, drei staatsmännische Interviews geben und ansonsten aber im Hintergrund bleiben. Und dann hätten wir so knappe Umfrageergebnisse, dann würden alle fragen, ja, wo ist denn eigentlich der Beat Jans? Das ist doch so eine wahnsinnig wichtige Vorlage. Von dem hört man fast nichts, von dem sieht man fast nichts. Der müsste doch jetzt herstehen und aus allen Rohren schießen, oder? Also ich glaube, die Bewertung von seinem Verhalten in dem Abstimmungskampf, die wird wahrscheinlich dann recht prägt sein vom Resultat, das wir am Abstimmungssonntag haben.
Was man noch sagen kann, ist, dass die ganze Argumentation nicht einfach zufällig kommt. Es hat sehr einflussreiche Studien von Sotomo letztes Jahr, der Schweizerische Gewerkschaftsbund in Auftrag gegeben hat, wo man Argumente durchgetestet hat und wo man die Haltung der Leute zur Zuwanderung durchgetestet hat. Ein Satz war, das Chaos-Narrativ ist wirksam. Und jetzt heisst die Initiative bei der Gegner-Chaos-Initiative. Und ein zweiter Punkt war, das Pflegeargument, also das bei der Pflege, dass das sehr stark zieht. Und ich glaube, dass Gegner die Studie sehr genau gelesen haben und sich überlegt haben, auf was sie ihre Argumentation zuschneiden. Und auch dort herausgekommen ist, dass die Zuwanderung allgemein recht negativ gesehen wird bei den Leuten, dass man nicht auf dem Feld der Zuwanderung herumargumentieren, sondern dass man muss anders argumentieren, dass man muss sozusagen die Initiative anders angreifen und direkt versuchen, sie Nachteile rauszustreichen, ohne dass man aufs Feld von der Zuwanderung kommt, ohne dass man aufs Feld kommt von dichten Stress und so, weil dort gibt es sozusagen nichts zu gewinnen. Und darum eher, sagen wir mal, die in Anführungsstrichen angstmachenden Argument, ja, es kommt niemand mehr im Spital, weil das ist wie eine andere Art von Diskussion, die man dann führen kann.
Was man festhalten kann, ist, er ist ziemlich wild unterwegs. Er sagt Sachen, die zweifelhaften Worten gehalten sind, kann man glaube schon auch sagen, eben, wenn sie hier Leute, kommt dann niemand mehr. Und offenbar geht das im Bundespräsidenten Guy Baumel auch zu weit. Er soll der Jans gerüffelt haben, ist eine Geschichte, die umgegangen ist. Wissen wir, ob das stimmt oder nicht?
Ja, also das ist medial so überliefert, dass er ermahnt wurde, sich an Kommunikationsrichtlinien vom Bundesrat zu halten. Wir haben den Beat Jans auf das angesprochen, ob das tatsächlich sich so ereignet hat. Und seine kurz und knapp Antwort ist, das stimmt nicht. Er sei überraschend, wie lange sich solche Falschaussagen haben.
Was sind denn die Kommunikationsvorschriften für den Bundesrat während einem Abstimmungskampf?
Du hast das, glaube ich, in der Einleitung schon gesagt oder kurz zusammengefasst. Der Bundesrat muss die Stimmberechtigten sachlich, vollständig, transparent und verhältnismäßig informieren. So steht das im Bundesgesetz über die politischen Rechte. Und letztlich ist auch noch so ein Merkblatt von der Bundeskanzlei umgegangen, wo dann das noch ein bisschen ausgeführt wird, was man unter dem genau versteht. Und zwar heisst es dort drin, was ist nicht erlaubt. Und dann heisst es dort eine Kampagne führen, Teilnahme an Kampagnen anderer, Kommunikation im gekauften Raum, Behördenpropaganda, einseitige, tendenziöse oder emotionalisierte Information, Einseitigkeit, Vorteile ohne Nachteile erwähnen und Wichtiges verschweigen. Jetzt ist das natürlich ein wahnsinnig schmaler Grat zwischen irgendwie informieren, was so eine Initiative anrichten kann in einem Land und dann eben in eine von diesen Kategorien reingehen. Das ist nie trennscharf, in keinem Abstimmungskampf. Und wir erinnern uns vielleicht beim Abstimmungskampf um Konzernverantwortungsinitiative. Dort hat es dann nachher einen ziemlichen Rüffel gegeben für Karin Keller-Sutter. weil sie dort doch auch landauf, landab unterwegs war und gewarnt hat vor dieser Initiative. Und dort hat dann, glaube ich, etwa 3 Jahre gegangen, bis die Geschäftsprüfungskommission vom Nationalrat dann einen Bericht zu dem gemacht hat. Und dort drin ist dann gestanden, dass viel zu heftig und zu einseitig war, wie sie dort informiert Hegi, also quasi Kampagne gemacht Hegi.
Auch zudem hat es schon eine Geschichte gegeben, dass die Geschäftsprüfungskommission auch schon jetzt auf den Plan gerufen wurde, Sigi, auch das dementiert der Bundesrat Jans. Und offenbar haben dort aber einfach Diskussionen stattgefunden. Jacqueline hat jetzt die wichtigsten Prinzipien gesagt von der Öffentlichkeitsarbeit vom Bundesrat, also wie der Bundesrat in einem Abstimmungskampf überhaupt darf informieren. In dem Fall stellt sich vor allem die Frage, und das ist ja auch das, was bei der Karin Keller-Sutter dann kritisiert worden ist, ob er sachlich informiert. Also, ob die Kampagne nicht emotionalisierend geführt wird oder ob es keine unwahre oder verzerrte Behauptungen gibt. Und das Bundesgericht hat auch die Regeln, die es da gibt, schon in so Leitentscheiden präzisiert. Und das Bundesgericht sagt, grundsätzlich gelte, der Bundesrat dürfe und solle pointiert seine Meinung sagen. Das ist also durchaus im Bereich des Möglichen. Aber er dürfe keine Angst- oder Desinformationskampagne führen. Und jetzt ist natürlich Stand heute, ist das Ansichtssache, oder? Ob man findet, es ist eine Angst- und Desinformationskampagne.
Was findest du denn?
Also, ich finde das schon sehr ein weitreichender Vorwurf. Ich habe das auch damals bei der Karin Keller-Sutter schwierig gefunden. Und es ist auch so parteipolitisch motiviert natürlich dort gewesen, dass sie von links-grün so unter Beschuss gekommen ist. Jetzt ist es beim Jans von der SVP, dass es von dieser Seite kommt, dass man ihn so kritisiert. Eben, ich habe es vorher gesagt, ich finde, ein Bundesrat muss jederzeit der Wahrheit verpflichtet sein. Also keine zu arg zugespitzte Aussagen machen, sonst kommen wir wirklich ein Problem über. Grundsätzlich finde ich auch einen pointierten Einsatz nicht falsch. Aber eben da stellt sich jetzt wirklich eine Frage, die ich jetzt hier in dieser Runde noch nicht abschliessend beantworten
würde. Ja, vielleicht einfach noch zur Ergänzung. Es gibt ja sogenanntes Aide-Memoir, wo ganz viel geregelt ist, was Mitglieder vom Bundesrat und der Bundeskanzler dürfen oder eben nicht dürfen. Also da jetzt auch ein Abschnitt, wo sich der Informationstätigkeit vor eidgenössischen Abstimmungen widmet. Dort heisst, der Bundesrat muss in der Phase des Willensbildungsprozesses präsent sein, Fragen beantworten, Unklarheiten beheben, auf neue Argumente eingehen sowie Zusammenhänge und Folgen des Entscheids aufzeigen. Und ich finde, man kann dem Beat Jans jetzt nicht vorwerfen, dass er das gesprengt hat in seiner bisherigen Tätigkeit. Also ich sehe jetzt da mal prima vista nichts Illegales oder moralisch Verwerfliches. Eben, ich frage mich, ist es taktisch so wahnsinnig geschickt, was er macht. Aber ich würde ihm jetzt da nicht irgendwas wie einen ethischen Strick daraus drehen wollen.
Gut, also wenn Karin Keller-Sutter zu weit gegangen ist beim Abstimmungskampf bei der Konzerninitiative, kann man davon ausgehen, dass das wahrscheinlich auch zu weit gegangen ist. Werden wird sie Futur 2, aber ich glaube, das wird nicht so wichtig sein in der Retrospektive dann irgendwann. Interessant ist, wie still die anderen Bundesrätinnen und Bundesräte lang gewesen sind. Der Elisabeth Baum-Schneider hat sich ab und zu geäussert, aber nicht sehr häufig und auch nicht sehr laut. Jetzt merkt man, dass die Leute in der bürgerlichen Mitte anfangen, sich zu bewegen. Zum Beispiel der Martin Pfister, der diese Woche auf einem Podium war, der von unserer Kollegin Larissa Rhein geleitet worden ist, zusammen mit Marcello Odermatt. Das ist schön, dass wir Larissa auch, trotzdem, dass sie heute nicht dabei ist, jetzt trotzdem noch hören.
Ich muss aber gleich noch mal schnell einhängen, weil sie vorher da mit der Mitte kommen, sind wir sonst ein bisschen zu einfach davon, wenn sie sagen, sie stechen grossmehrheitlich, also sei sie gegen die Initiative. Also es hat ja im Parlament durchaus mehrere Leute gegeben, die eben entweder zugestimmt haben oder sich enthalten haben. Und man sieht, in der Basis, die ist extrem gespalten, gemäss Umfragen. Also wenn Sie sagen, die Mitte, auch in der Bevölkerung, wird dem zustimmen, wird das ablehnen, dann hätten Sie ja, dann müssen Sie sagen, ja, dann hat die Initiative überhaupt keine Chance.
Es ist eine Herausforderung, auch für die Mitte, wie für verschiedene andere Parteien auch. Aber ein Teil von den Leuten, die jetzt sich jetzt eher für die Initiativen aussprechen, sind enttäuscht, dass man keinen Glauben auf den Gegenvorschlag gefunden hat. Und in der Mitte hat es halt gleich, oder es ist die Aufgabe der Politik generell, dass man auch die Sorgen der Menschen ernst nimmt. Und man hat, gewisse Leute haben den Eindruck, man nehme die Sorgen vom Wachstum und von diesen von der Zuwanderung nehmen wir zu wenig ernst in der Partei. Aber dass die Lösung unbrauchbar ist, oder? Ich glaube, das ist eine verbreitete Ansicht.
Wie nehmen die Bundesräte abseits von Beat Jans und Elisabeth Baumschneider wahr in diesem Abstimmungskampf?
Sehr wenig. Man kann es, glaube ich, so zusammenfassen.
Und das ist stossend oder ist einfach normal? Finden Sie, sie müssten mehr machen?
Wir haben es ja vorher, glaube ich, schon, jemand von uns hat schon angesprochen. Vielleicht fällt der Beat Jans gerade darum so fest auf, weil die anderen eben so wenig auffallen. Wenn alle ein bisschen ihre Argumente würden vorbringen, dann wäre das wie als Gesamtbundesrat könnten sie wahrscheinlich die Initiative anders bekämpfen und dem anders begegnen, als wenn einer so ein einsamer Rufer irgendwo ist. Jetzt ist es so, der Albert Rösti, der hat gerade eine Rückenoperation gehabt. Wahrscheinlich wäre er auch sonst, würde ich jetzt mal mutig sagen, würde er nicht überall Interviews geben gegen die Initiative. Ich habe jetzt diplomatisch gesagt. Von der Karin Keller-Sutter hat man letztens im Blick ein kurzes Statement können lesen in so einer Auflistung. Dort hat sie gesagt, die Schweiz brauche ausländische Arbeitskräfte, hat dann aber im gleichen Atemzug auch gesagt, die Zuwanderung hat aber schon auch Schattenseiten, sie können die Sorgen von der Bevölkerung nachvollziehen. Und das ist ja etwas, was dann oft mitschwingt. Und da kann man sich dann ein bisschen fragen, natürlich kann man das nicht einfach ignorieren, wenn die Sorgen rum sind, aber wenn dann fast die Hälfte vom Statement oder mehr als die Hälfte dann sich auf die Sorgen bezieht, dann kann ich mir auch vorstellen, dass dann der Teil vielleicht in den Köpfen der Leute fast mehr hängen bleibt als der erste Satz und der letzte.
Der restliche Bundesrat ist abwesend, was der Fabian vorher gesagt hat. Also ich müsste jetzt sehr nachdenken, um sehr griffige Statements von den anderen Bundesräten, dass man die in Sinn kommt. Jetzt ist es aber so, bei Vorlagen, die nicht so umstritten sind, fällt das ja auch nicht so auf. Also dort ist es eigentlich völlig klar, dass der zuständige Bundesrat im Lead ist. Das ist übrigens auch das, warum der Beat Jans sagt, wo wir ihn gefragt haben, sollten sie nicht mehr Unterstützung auf dem Gesamtbundesrat? Er hat gesagt, ja, es ist ganz einfach, ich bin halt einfach zuständig für das Dossier. Und da fällt es jetzt halt mehr auf, weil die Diskussion wirklich so kontrovers geführt wird. Aber bei einem Ignacio Cassis zum Beispiel fragt man sich schon, es ist ja europapolitisch nicht ganz unwesentlich, die Initiative, da fragt man sich schon, wir werden ihn noch im Interview haben, aber das kommt relativ spät und mein Verdacht ist auch, jetzt irgendwann wird sich der Gesamtbundesrat müssen fragen, geht das auch ein bisschen auf unsere Kappe, dass das jetzt, also falls es ein Ja würde geben, oder, dass das jetzt nicht so gekommen ist, wie wir wollen. Und am Schluss wird irgendwie niemand schuld sein. Aber eben, mein Eindruck ist, da ist sehr spät, kommen da jetzt noch gewisse Stellungnahmen, aber überhaupt nicht irgendwie offensiv.
Und ich glaube, man muss schon etwas sagen zu den beiden SVP-Bundesräten und dem Departement, wo sie inne haben. Oder zum Wirtschaftsdepartement habe ich schon ein bisschen etwas gesagt. Ich stelle mir vor, dass im SECO zum Beispiel, also im Staatssekretariat für Wirtschaft, die Leute im Moment auf den Fingernägel rumkätschen, weil die sind sehr stark gegen die Initiative, würde ich jetzt mal annehmen. Und haben aber im Moment einen Departementschef, der SVP ist, der nicht kann, aufgrund von seiner Geschichte, aufgrund vom Schweizer System, nicht einfach kann sagen, also gut, ich kämpfe jetzt gegen die Initiative mit Vollgas und tritt fünfmal auf. Weil dann läuft er in einen riesen Konflikt mit seiner Partei drin. Und der Pamela hat so einen ganzen zurückhaltenden Weg gewählt, hat einmal ein bisschen gesagt, er sei dagegen, die Initiative sei zu rigid, hat er gesagt, aber hat dann nachher nicht wirklich viel mehr sich dazu geäussert.
Vor allem hat sein Fraktionschef, der Thomas Aschi, nachher öffentlich gesagt, das stimme nicht. Also apropos der Waren verpflichtet. Der Aschi hat nachher gesagt, also er wüsste von Pamela, dass er würde Jo sagen, er habe ihm das selber gesagt. Wie dort die andere Rolle vom Bundespräsidenten einschätzen?
Das ist ein spezieller Zug, dass dann der Fraktionschef sozusagen eine Art Sprecherrolle übernimmt und so ein bisschen, also, oder das Orakel spielt so und so ein bisschen Auslegung macht von der Gedankenwelt vom eigenen Bundesrat. So.
Es war ja dort so, dass die Gegner der Initiative einen Flyer verschickt haben in die Haushalte und dort ist eben ein Auszug aus dem Interview zitiert gewesen, das wir vorher erwähnt haben. Der Pamela hat dort gesagt, irgendwie, eben, für den Bundesrat sei die Initiative zu rigid und die Schweiz sei bis jetzt gut damit gefahren, dass sie Zuwanderung nach der Wirtschaft ausgerichtet hat. Und quasi das Zitat hat man dann auf den Flyer gedruckt, ohne sein Verständnis offenbar vom Herrn Parmelin. Und Thomas Aschi, seine Aussage, der Guy Parmelin, sagt dann schon für die Initiative, das war quasi der Konter auf das gewesen, wenn man so will. Jetzt Ja, ist es wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig überraschend, wenn jemand, der seit sehr langer Zeit in der SVP politisiert und dort gross geworden ist in diesem Kernthema, dann von der SVP dann ein Ja auf den Zettel schreibt. Trotzdem ist das recht ein ungewöhnlicher Schachzug vom Thomas Eschi gewesen, dann das so in der Zeitung zu sagen.
Und jetzt noch zum Albert Rösti. Oder Infrastrukturminister, Eisenbahnlinien, Strassen, Autobahnen, hat eine wichtige Abstimmung verloren, kürzlich zum Autobahnausbau. Der hat eigentlich ein mega Interesse, die Stimmung der Gegner auf seine Mühle zu lenken und zu sagen, ja, wir müssen ausbauen, die Schweiz wächst, wir brauchen Projekte, wir brauchen Eisenbahnlinien, wir brauchen Unterhalt, ich brauche Geld für meine Projekte. Man gehört nichts zu dem. Nada. Warum? Weil er genau aus dieser Partei ist, die auf der anderen Seite vom Gang steht und weil einfach die Konstellation im Moment so ist und darum in zwei super wichtigen Departementen einfach Radio Silence kommt im Moment. Also keinerlei Zeichen. Und das macht auch den Jans ein bisschen einsam.
Vielleicht noch eine Ergänzung zum Bundespräsident Parmelin. 2014, wo man über die Masseneinwanderungsinitiative vor SVP abgestimmt hat, da war der Parmelin noch Nationalrat vom Kanton Waadt. Und er hat sich dort in diesem Abstimmungskampf ganz klar für die Initiative engagiert. Also er hat dort zehnmal bei einer Kampagne, Medienkonferenz von SVP, der auch einen Auftritt gehabt und hat also ausdrücklich gewarnt vor dem Kulturlandverlust durch Zuwanderung. Und die Landwirtschaft dürfe sich den negativen Auswirkungen von der aktuellen Masseneinwanderung nicht die Augen davor verschliessen. Er hat dann natürlich in seiner Eigenschaft als Winzer geredet. Aber in dem Sinn, möchte ich sagen, hat der Thomas Eschi wahrscheinlich schon nicht Unrecht mit dem, was er gesagt hat. Und der Parmelin wäre jetzt da welchen Weg, ja, er könnte das nicht glaubwürdig verkörpern oder jetzt da überzeugte Stimme jetzt gegen die neue SVP-Initiative.
Ist es auch Kulturlandverlust, wenn man saure Wiesen arbeitet? Das nochmal ein kleiner Nebenaspekt. Eine Frage noch zur Regierung, das ist jetzt diese Woche aufgekommen. Beim Beat Jans ist total klar, er sagt, wenn die 10 Millionen erreicht werden, zweimal hintereinander, dann muss automatisch Personenverzügigkeit gekündigt werden, und zwar ohne irgendwelche Umwege, ohne Gesetz, ohne Referendumsmöglichkeit. Guy Parmelin ist auf das angesprochen worden vor etwa einer Woche in Berlin bei einer PK und hat dann eine Antwort geben, die zumindest Raum für Interpretation lässt. Es ist offensichtlich so, dass es nicht ganz klar ist, wie das am Schluss dann umgesetzt wird, dass es auch eine politische Frage ist. Ist es nicht auch ein wirklich grosses Problem, wenn man über so etwas Wichtiges abstimmt und so eine entscheidende Frage, wird sie direkt gekündigt oder kann man dann nochmal abstimmen darüber bei der Personenverzügigkeit, offensichtlich nicht klar ist?
Also grundsätzlich ist das ja häufig so bei Abstimmungen, also bei Initiativen, dass es nicht ganz klar ist, was nachher die konkreten Konsequenzen sind, weil die Umsetzung ja im Parlament liegt. Und jetzt über diese Frage ist wirklich ein veritabler Streit im Gang. Also es gibt unterschiedliche Ansichten. Die einen sagen, es müsste sofort und sowieso gekündigt werden. Und die anderen sagen, das wäre nachher eine Umsetzungsfrage, müsste zuerst noch ins Parlament gehen und wenn es einmal im Parlament ist, dann kann das Referendum dagegen ergriffen werden. Das wäre im Prinzip nicht ein Automatismus. Die Bevölkerung könnte sich noch einmal dazu äußern.
Was dann oft passiert in der Schweiz, ist, es gibt einen Machtkampf über den Weg, wie man es macht. Die Frage vom Ständemehr zum Beispiel bei der EU-Vorlage im Moment ist ja auch umstritten und man kämpft darum, wie man überhaupt über die Vorlage diskutiert und wie man am Schluss darüber abstimmt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, weil es so umstritten ist, auch ein Machtkampf darüber wird entstehen, in einem Ja-Szenario. Ja, wie genau gehen wir jetzt da vor und welche Schritte mit wem passieren und dass dann halt wieder ein Hin und Her gibt zwischen den verschiedenen Lagern. Und das grosse Problem, das du ansprichst, Philipp, das da dahinter steckt, ist natürlich, dass das Motiv von vielen Leuten im Moment ist, wollen ein Zeichen setzen in der Gegenwart und all die Folgen von dieser Initiative sind ja weit in der Zukunft. Wir reden hier von den 2040er Jahren, vielleicht sogar noch später. Da sind andere Leute an dem Schalthebel von der Macht und ein anderer Stimmkörper und der kann dann vielleicht nochmal etwas sagen und vielleicht ist ja sowieso die ganze Welt dann anders. Und wir setzen jetzt in der Gegenwart mal ein Zeichen. Und die Frage ist, ob das gut ist, wenn sich ein Stimmvolk so entscheidet. Und das ist speziell an dieser Initiative, dass sie so eine eingebaute Verzögerung hat, wo der Raum von dieser Unsicherheit öffnet. Und das ist etwas, was ich sonst noch nicht viel gesehen habe bei Volksabstimmungen.
Ja, sie öffnet den Raum natürlich auch noch in anderer Hinsicht. 2014, da haben wir wirklich eine Europa-Diskussion geführt, oder? Also dort ist es um Personenfreizügigkeit im engeren Sinn gegangen. Man hat darüber geredet, lässt da die EU mit sich verhandeln oder nicht? Und braucht es die Personenfreizügigkeit, braucht es die bilaterale? Es ist dort wirklich eine Europa-Diskussion gewesen. Und so eine Diskussion wird bemerkenswerterweise jetzt von SVP vermieden, oder? Weil sie argumentiert jetzt wirklich dahingehend, ja, es gibt ja andere Hebel, um die Zuwanderung zu dämpfen. Oder sie kommt dann gerne mit dem Asylwesen, obwohl die Asylmigration kein grosser Anteil vor Gesamtmigration ausmacht. Und ich denke, das ist eben, das trägt wie noch so ein bisschen mit dazu bei. Viele Leute denken sich vielleicht, wir wollen die Bilateralen nicht kündigen, aber man kann ja die Zuwanderung auch über ganz andere Kanäle versuchen zu dämpfen.
Aber der Beat Jans hat schon recht, wenn er sagt, dass nicht erst ab der Schwelle von 10 Millionen wir wirklich in Bredouille kommen wegen der Personenfreizügigkeit. Massnahmen, die ab der Schwelle von 9,5 Millionen sind, betreffen das Asylwesen und den Familiennachzug. Der Familiennachzug ist auch im Bereich von der Personenfreizügigkeit zum Beispiel. Und wenn wir dort nachher anfangen, irgendwie Einschränkungen machen, damit wir ja nicht auf die 10 Millionen kommen, dann werden wir relativ schnell die EU auf den Plan rufen, weil man dort gewisse Diskriminierungen vornimmt, mutmasslich. Also hat er schon recht, wenn er sagt, es erodiert eigentlich schon vorher, bevor wir bei diesen 10 Millionen sind.
Nächste Woche kommen die nächsten Zahlen, da kommt die nächste Umfrage. Wir werden dann ziemlich sicher nochmal über das Thema reden. Ich hoffe, euch allen tut es aus dem Hals raushängen. Es ist auch wirklich halt das ein Riesenthema für diesen politischen Sommer. Jetzt ganz zum Schluss nochmal eine Blitzrunde wie am Anfang. Was müsste jetzt passieren in der nächsten Woche, dass Sie zu einer anderen Einschätzung kommen würden, wie ganz am Anfang von dieser Sendung?
Ich glaube, die Meinungen sind weitestgehend gemacht. Also ich glaube auch, dass weitere Auftritte oder Interviews von Bundesräten zum Beispiel nicht mehr so viel dazu beitragen. Ich habe es interessant gefunden, der Bundesrat Jans hat bei uns am Podium sehr gute Rede gehalten, habe ich gefunden. Hat das Publikum voll auf der Seite gehabt. Wir haben dann auch so eine Blitzumfrage dort gemacht. Die meisten wären also gegen die Initiative gewesen, aber das ist in der Stadt Zürich, das ist nicht repräsentativ für die ganze Schweiz. Aber dort hat er wirklich, also das zeigt, punktuell kann das schon etwas bewirken. Aber so in der Gesamtbevölkerung die Stimmung, das kann man ja auch, wenn man durch die Hunderte von Leserkommentaren bei uns scrollt, kann man ja sehen, ja, die Argumente gegen die Initiative sind ja gut und recht, aber mir geht es jetzt einfach darum, ein Zeichen zu setzen. Wenn ich jetzt Nein stimme, hat die Politik das Gefühl, es länge, wie sie bisher sich verhält, macht Politik weiterhin nichts. Und ich glaube, das ist relativ verbreitet und da werden eben einzelne Stellungnahmen jetzt nicht mehr viel daran ändern.
Das heisst, bei Raffaele kann nichts mehr passieren, dass sie zu einer anderen Einschätzung kommt, wie ist es bei den anderen?
Ich habe ja keine klare Einschätzung geäussert
am Anfang. Also vor zwei Wochen schon, gell?
Offenbar, ja, das kann mich eben nicht mehr erinnern. Nein, aber ich meine, wenn jetzt die neuen, die letzten Umfragen, die jetzt da nächste Woche noch kommen sollen, wenn jetzt die irgendwie einen klaren Trend erkennen lassen würden, dann würde ich mit dem Trend vielleicht anschliessen. Aber ich sehe es sonst auch so wie Raffaele. Ich denke, die Meinungen sind grösstenteils gemacht. Und ja, es bräuchte im Moment wie so ein bisschen das Orakel von Delphi, um jetzt wirklich punktgenau prognostizieren, ob es am Abstimmungssonntag dann auf die oder die andere Seite gibt.
Unsere Umfragen und die von GFS Bern, die kommen ja nächste Woche, gar nicht davon aus. Es sind aber heute oder gestern sind Resultate gekommen vom Institut YouGov, wo das nämlich auch tut, erheben. Und dort hat sich die Tendenz eigentlich eher ein bisschen in Richtung Nein verschoben, also in Richtung Beat Jans. Das war allerdings eben zum Beispiel vor dem Vorfall in Winterthur. Und ich habe mir dort noch überlegt, als ich die Resultate gesehen habe, geht es jetzt weiter in die Richtung und was könnte noch passieren, quasi wo der Verlauf der Dinge könnte verändern. Und dort habe ich gedacht, wenn jetzt ein schlimmer Vorfall im Bereich Ausländerkriminalität wäre, hätte es einen Impact. Und dann irgendwie ein paar Stunden später ist die Push-Meldung gekommen. Also ja, sind wir gespannt.
Ich finde, was man noch sicher überlegen kann, ist Susanne Vinzenz Stauffacher-Argument. Sie hat ja gesagt, am Anfang, sie sagen erst am Anfang von der Meinungsbildung bei uns und die FDP und die Mitte-Basis, also sie hat vor allem die eigene Partei gemeint, aber man kann es eigentlich auf beide Zentrumsparteien beziehen, die ist ja gespalten gewesen bei der ersten Umfrage, also die Parteien sind in der Mitte abeinander. Und sie hat gesagt, im Laufe der Debatte werde der Nein-Anteil in diesen beiden Parteien noch steigen, wenn sozusagen das Argument die Parteibasis durchdrungen haben. Und es nimmt mich sehr wunder, was dort passiert, ob man das sieht oder ob die Basis einfach so bleibt, wie sie ist und die Parteien sind in der Mitte gespalten. Und dort könnte sich schon etwas bewegen. Aber es kann auch sein, dass die sagen, nein, unsere Meinungen sind gemacht und es ist effektiv so, dass die Zentrumsparteien ja, dass sie gespalten sind.
Das wäre der normale Verlauf in einer Initiative. Meistens beobachtet man genau das, dass die Argumente am Anfang irgendwie auf den Bauch gehen und sobald man dann merkt, was es an Arbeitsplätzen kostet oder wie auch immer, dass dann sich die Meinungen ein bisschen sortieren und dass man auch nach Parteipräferenz sieht, dass sich die Leute mehr den Parolen der Partei anschliessen. Ich glaube, das wird da auch bis zu einem gewissen Grad passieren. Die Frage ist, passiert jetzt aus Sicht der Gegner genug fest? Und eben, wie ist dann die Mobilisierung? Vielleicht tut ein FDPler oder eine Mitte-Wählerin in der Umfrage sogar noch halbherzig irgendwie das Nein ankreuzen, aber bleibt dann, wenn sie eben so unsicher ist, vielleicht dann daheim oder so. All das hat am Schluss einen Einfluss, glaube ich.
Umgekehrt können natürlich so Umfragen, die jetzt eben gute Werte für die SVP-Initiative prognostiziert haben, die können natürlich auch ein bisschen als Stimulanz für die andere Seite wirken, oder? Also, dass sich dann da so plötzlich so eine gewisse Panik breit macht und die Leute dann wirklich, also jetzt konkret Gegner, dann wirklich ihr eigenes Lager mobilisieren und dann sagen, sehen wir, jetzt kommt es auf jede Stimme an, sonst haben wir da einen riesen Scherbenhaufen. Also, es spielen da wirklich sehr viele verschiedene untereinander entgegenwirkende Faktoren eine Rolle.
Wunderbar. Nach der längsten Blitzrunde in der Geschichte von Blitzrunden schließen wir an dieser Stelle. Danke vielmals für die engagierte Diskussion. Fabian Lenz, Mario Stäubl am gleichen Mikrofon, Raffaella Birr und Jacqueline Büchi. Die Folge vom Politbüro hat Noah Fendt produziert. Ich heiße Philipp Blos und wir hören uns in einer Woche wieder. Habt's gut. Ciao zusammen.
Ciao miteinander.
Tschüss zusammen.